Ja, guten Morgen. Ich möchte Sie auch sehr herzlich begrüßen zum heutigen Gottesdienst. Wir stehen in der Reihe Kraftvoll Leben im Heiligen Geist. Und bevor ich in die Predigt gehe, möchte ich einen kurzen Rückblick geben auf die ersten vier Kapitel, weil das ist doch auch wichtig für die heutige Predigt. In Kapitel 1 haben wir ja von Jesu Himmelfahrt gelesen und von der Ankündigung, dass der Heilige Geist auf uns kommen wird und wir Kraft empfangen werden, Zeugen zu sein. In Kapitel 2 lesen wir dann von der Geburt der Kirche, von der Pfingstpredigt von Petrus, und wo sich 3000 Menschen bekamen und bekehrten und vom Heiligen Geist erfüllt wurden. In Kapitel 3 und 4 lesen wir dann vom Aufbruch der Gemeinde, vom Zusammenleben in der Gemeinde, von der Kraft in der Einheit, von der Offensive der Gemeinde in der Verkündigung des Evangeliums. Wir lesen aber auch vom ersten Widerstand der Kirchenführer, der Hohenpriester allem voran, der Sadduzäer. Sie haben nämlich den Aposteln verboten, der Hohe Rat hat den Aposteln verboten, im Namen Jesu zu lehren und von ihm zu sprechen. Aber das, was sie gesehen und gehört haben, das war ihnen schlicht unmöglich, nicht davon zu lehren. Und es geschahen weiterhin viele Zeichen und Wunder durch die Hände der Apostel. Das Thema der heutigen Predigt ist, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Wir sind in der Apostelgeschichte 5, die Verse 12 bis 42. Die Gemeinde, die war ein Vorbild für das übrige Volk. Stefan hat sehr eindrücklich in zwei Predigten davon gesprochen. Und wie immer könnt ihr auch diese Predigten herunterladen, im Nachhinein hören über unsere Homepage. Die Gläubigen, die waren angesehen, hatten Einfluss in der Stadt. Sie waren gottesfürchtig. Sie wurden, wie es heißt, ihrer geistlichen Haltung wegen gerühmt. Die Christen nämlich waren alle einmütig in der Säulenhalle Salomos zusammengekommen. Die Gemeinde wuchs stetig. Am Anfang trafen sie sich ja im Obergemach, das wird im ersten Kapitel beschrieben. Da fanden ungefähr 120 Personen Platz. Wir lesen auch, dass über 5000 Männer in der Zwischenzeit zum Glauben kamen. Wenn wir ihre Frauen und vielleicht Kinder auch noch dazu nehmen, dann wurde die Gemeinde ungefähr auf 10.000 Mitglieder groß geworden. Auch wir stehen in einem wichtigen Jahr in der FEG Ilnaue Fretikon. Auch diese Räumlichkeiten bieten Platz für ungefähr 120 Personen. Auch wir ziehen um, nicht unbedingt in ein Gebäude mit 10.000 Personen, schön wäre es, aber doch immerhin in ein Gebäude, das mindestens 300 Personen Platz bieten wird. Auch wir wollen ein Vorbild sein für die politische Gemeinde Ilnaue Fretikon. Wir wollen etwas bewegen, wir wollen Veränderung erreichen, wir wollen Zeugen sein für Gottes Liebe, wir wollen Zeugnis ablegen davon, was wir in unserem Leben erlebt haben durch Gott. Wir wollen diese Hoffnung, die wir haben, verbreiten. Seien wir uns bewusst, dass wir in dieser Zeit vielleicht besonders angegriffen werden. Nicht unbedingt durch Kirchenträger wie bei den Aposteln, obwohl dies durchaus auch möglich wäre. Ich denke hier aber insbesondere an unseren Widersacher, an den Durcheinanderbringer, den Teufel mit anderen Worten. Angriffe durch unseren größten Feind. Ihm gefällt diese Veränderung gar nicht und wird alles daran setzen, dass unser Vorhaben scheitern wird. Deshalb stehen auch wir, wie die Ursprungsgemeinde, zusammen in derselben geistlichen Haltung, einmütig im Gebet sodass wir solche Angriffe mit Gottes Hilfe bewältigen können. Gehen wir Konflikte an, besprechen diese, lösen sie auf, vermeiden wir Unstimmigkeiten und Spaltungen. Denkt an den letzten Sonntag zurück, als Stefan in die Hauskreise den Auftrag gab, einmal zu überlegen, was ist wichtig und was ist unwichtig. Nur so, wenn wir als Leib Christi zusammenstehen, können wir etwas bewegen, können wir Einfluss gewinnen in Elnau-Ephretikon. Nur so können kirchenfremde Personen sehen, dass wir als Christen zusammenstehen und etwas bewegen können. Unterlassen wir also Streitigkeiten, denn das will der Teufel erreichen: Zwiespalt, Uneinigkeit und Streit. Und dabei geht es nicht einmal darum, worüber wir streiten, sondern das Hauptproblem ist der Streit selber. Ich möchte gerade ein Beispiel aufnehmen vom letzten Dienstag. Sehr kurzfristig sind hier wir zusammengekommen zum Gebet. Das wurde kurzfristig eingeladen. Ungefähr 50 bis 60 Personen konnten sich so kurzfristig freistellen. So sollte es sein. Wir sollten einmütig im Gebet zusammenstehen und die Anliegen vor Gottes Thron bringen. Es wäre schön, wenn das immer so wäre und nicht bloß in Krisensituationen. Die Gemeinde war also ein Vorbild und die Gelehrten, die Pharisäer und die Sadduzäer, die hohen Priester, die waren eifersüchtig auf den wachsenden Einfluss der Apostel. Und so legte der Hohe Rat zum zweiten Mal die Hände an die Apostel und sie wurden in Gewahrsam genommen. Wiederum angeführt von der Sekte der Sadduzäer, wie es heißt. Und warum eine Sekte? Die Sadduzäer waren eine Gruppierung, eine Abspaltung. Zum Beispiel glaubten sie nur an die fünf Bücher Mose, nur diese wurden anerkannt, nicht aber das gesamte Alte Testament wie die Pharisäer. In Vers 19 wird dann enthüllt, wie die Apostel aus dem Gefängnis befreit wurden. Ein Engel des Herrn öffnete in der Nacht die Türen. Und habt ihr euch vielleicht auch überlegt, warum das durch Engel geschehen ist und nicht zum Beispiel durch ein Erdbeben? Davon lesen wir auch später in Apostelgeschichte. Da kamen die Apostel durch ein Erdbeben frei. Warum? Durch Engel. Auch hier zeigt sich wiederum, warum von einer Sekte der Sadduzäer gesprochen wird. Welche Bedeutung hatten nämlich Engel in der Theologie der Sadduzäer? Sie glaubten nämlich nicht an Engel. In Apostelgeschichte 23,8, da können wir lesen, denn die Sadduzäer sagen, es gäbe keine Auferstehung, noch Engel, noch Geist, die Pharisäer bekennen aber beides. Und die Sadduzäer sind hier nun federführend in der Verfolgung der Christen. Was für eine Ironie Gottes gerade in dieser Sache, der Befreiung der Engel, der Befreiung der Apostel, Engel einzusetzen, um die Gelehrten so zu verblüffen. Alles war gesichert, es war sauber verschlossen und trotzdem kamen die Engel frei. Menschlich gesehen wurde alles Erdenkliche gemacht und dennoch ging es schief. Erinnert uns dies nicht an eine Begebenheit, die vorher, ein paar Wochen vorher schon passiert ist? Denken wir da nicht unweigerlich auch an die Auferstehung des Herrn? Der Leib Jesu wurde ins Grab gelegt, vielleicht mit einem 1,5 Tonnen schweren Stein verschlossen, von einer römischen Garde bewacht. Damals bestand eine solche Garde aus ungefähr 16 Soldaten und die waren motiviert, keine Fehler zu machen, denn die mussten damit rechnen, dass sie geköpft werden. Und auch hier, menschlich gesehen, alles Erdenkliche gemacht, sauber verschlossen, bewacht und trotzdem ging es schief. Am Ostermorgen war das Grab leer, ein gewaltiges Problem für die Sadduzäer. Dann, im Vers 20, erhalten die Apostel den Auftrag, früh morgens in den Tempel zu gehen und redet zu dem Volke alle Worte dieses Lebens. Das alle Worte dieses Lebens ist eine hebräische Redewendung und darin geht es um das Auferstehungsleben. Die Apostel sollten also vor den Sadduzäern genau davon sprechen, woran sie nicht glaubten, alle Worte des Lebens, von der Auferstehung und von Engel, und daran glaubten sie nicht. Ein Riesenproblem für sie. Und warum sollten sie das tun? Weil die Auferstehung Realität ist. Das ist Wirklichkeit. Die Apostel hatten Jesus als auferstandenen Herrn gesehen. Über 500 weitere Personen haben den auferstandenen Herrn gesehen. Sie haben die Kraft des Heiligen Geistes erlebt. Kraftvolles Wirken ist Realität. Und wie können Sie nicht davon sprechen? Während der Hohe Rat sich über diese erstaunliche Befreiung wundert und der Hauptmann des Tempels, also der Befehlshaber der levitischen Tempelwache, mit seinen Dienern perplex die Ohnmacht eingestehen muss, lehren die Apostel ungehindert und mit Vollmacht im Tempel. Sie werden dann vom Hauptmann vor den Hohen Rat geführt, nicht mit Gewalt, sondern friedlich. Es heißt nämlich im Vers 26, denn sie fürchteten sich, vom Volk gesteinigt zu werden. Und auch hier das griechische Verb und die Verbform drückt aus, dass sie feierlich und langsam abgeführt wurden. Denken wir zurück, die Apostel waren angesehen und eine gewalttätige oder eine brutale Verhaftung hätte womöglich das Volk gegen die Offiziere aufgehetzt. Die Apostel stehen also zum zweiten Mal vor dem Hohen Rat, dem obersten Gerichtshof in Israel. Der amtierende hohe Priester Kaiphas, ein Sadduzäer, sprach: Wir haben euch streng geboten, in diesem Namen nicht zu lehren. Auch hier wird im Urtext eine Redewendung gebraucht im Hebräischen und mit einem, das heißt eigentlich mit einem Befehl befohlen. Das heißt, es war ihnen absolut strengstens verboten, im Namen Jesu zu lehren, von ihm zu sprechen. Kaiphas beschuldigte sie, dieser Auflage nicht gehorcht zu haben. Und bewiesen haben sie, die Apostel, diesen Ungehorsam, indem Jerusalem mit der Lehre erfüllt wurde. Also eigentlich ein Kompliment an die Apostel für die Wirksamkeit des Heiligen Geistes, ein unfreiwilliges Kompliment der hohen Priester. Weiter wird den Aposteln ein verstecktes Motiv unterstellt, wenn Kaiphas sagt, ihr wollt das Blut dieses Menschen auf uns bringen oder ihr wollt uns für den Tod dieses Menschen schuldig machen. Bereits zum zweiten Mal kann Kaiphas den Namen Jesus nicht in den Mund nehmen. Er spricht lediglich das Blut des Menschen und in seinem Namen zu lehren. Den Namen Jesus kann er nicht in den Mund nehmen, obwohl er eigentlich wusste, dass er der wahre Messias ist. In Johannes 11 können wir nämlich nachlesen, als Kaiphas schon zum Volk sagte: Begreift ihr denn überhaupt nichts? Habt ihr euch nie überlegt, dass es in eurem Interesse ist, wenn ein Mensch für das Volk stirbt und nicht das ganze Volk umkommt? Ja, Kaiphas wusste es, dass Jesus der wahre Messias war, er begriff es aber selber nicht. In Matthäus 27 wird ja Jesus vor Pilatus geführt und da werden auf Druck des Volkes und der hohen Priester wird ja der Verbrecher Barnabas freigelassen. Pilatus sah keine Unschuld an Jesus, er wusch seine Hände in Unschuld, wie es heißt, und sagte dem Volk, ich bin schuldlos an diesem Blut, schaut ihr zu. Und das Volk antwortete dann, sein Blut komme über uns und unsere Kinder. Also sie nahmen die Schuld des Todes Jesu auf sich. Der Hohe Rat macht nun in diesem Vers den Aposteln den Vorwurf, ihr wollt uns die Schuld am Tod von Jesus geben. Dabei hatten die jüdischen Führer dies ja bereits getan. Nun kontert Petrus den Hohen Rat mit Vorwürfen, indem er sagt in Vers 29, man muss Gott mehr gehorchen als Menschen. Damit erklärt er den ersten Angriff des Hohen Rates, das erste Verbot, für nichtig. In den darauffolgenden Versen zeigt er dem Hohen Rat die ganze Schuld auf. Denn Gott, unser Vater, hat Jesus auferweckt, den ihr ermordet habt, indem ihr ihn ans Holz hängtet. Diesen hat Gott durch seine Rechte zum Führer und Heiland erhöht, um Israel Buße und Vergebung der Sünden zu geben. Und wir sind Zeugen von diesen Dingen und der Heilige Geist, den Gott denen gegeben hat, die ihm gehorchen. Also in einer der kürzesten Predigten überhaupt wird das ganze Evangelium zusammengefasst und es genügt eigentlich völlig. Ich könnte hier auch aufhören. Petrus bezeugt den Kreuzestod, er bezeugt die Auferweckung vom Tod durch Gott, den Vater, die Erhöhung von Jesus zu Rechten Gottes und zum Heiland, zum Erlöser. Er betont auch die Dringlichkeit der Buße, der Umkehr, der Vergebung der Sünden. Ferner fällt auch die Betonung der Augenzeugenschaft der Apostel mit der Bevollmächtigung durch den Heiligen Geist auf. Ihr habt ihn ans Holz gehängt, heißt es hier noch. Das hat auch wieder einen ganz besonderen Unterton, denn es gab verschiedene Arten von Todesstrafen, Steinigung, Verbrennung. Das Aufhängen eines Leichnams an ein Holz bedeutet gemäß 5. Mose 21 ein Fluch Gottes. Das Aufhängen eines Leichnams sollte eigentlich die ganze Schande des Verbrechers oder des Delinquenten zur Schau stellen, unterstreichen. In diesem Fall bei Jesus also die ganze Schande, die Sünde des Volkes, die er unschuldig getragen hat. Dies sollte es aufzeigen. Im Gegensatz zum Fluch aber hat nun Gott Jesus zum Heiland erhöht, um Umkehr und Vergebung der Sünden zu geben. Und jetzt ist die Möglichkeit da, Vergebung zu erhalten. Jeder aus dem Volk, der Buße tut und umkehrt, wird von Schuld befreit. Das gilt auch heute noch. Und das Erstaunliche ist, dass das Volk ja das Blut Jesu auf sich geladen hat, als sie eben sagten, sein Blut komme über uns und unsere Kinder. Aber das gleiche Blut ist es, das auch die Vergebung bringt, das Reinigen von dieser Blutschuld. Wie reagiert jetzt aber nun der Hohe Rat? Im Vers 33 können wir dann lesen, sie aber ergrimmten, als sie es hörten und ratschlagten, sie umzubringen. In älteren Übersetzungen heißt es, sie aber, als sie es hörten, wurden sie durchbohrt oder es ging ihnen durchs Herz und sie ratschlagten, sie umzubringen. Eine ähnliche Stelle haben wir auch schon mal gelesen in der Apostelgeschichte 2 nach der Pfingstpredigt von Petrus. Da hieß es, als sie es aber hörten, drang es ihnen durchs Herz. Also durchbohrt ins Herz, deswegen liebe ich auch die älteren Übersetzungen teilweise schon mehr, das hat Schlagkraft in den Ausdrücken, in den Worten, durchbohrt tief ins Herz hinein. Wenn ihr die Waffenrüstung Gottes kennt, dann wisst ihr auch, was das Schwert für eine Bedeutung hat. Das ist das Wort Gottes, das dringt tief hinein ins Herz. Dann hieß es, Gottes Wort, eine Predigt, durchbohrt das Herz wie ein Schwert eben. Und die, die sein Wort aufnahmen, taten Buße und ließen sich taufen und empfingen die Gabe des Heiligen Geistes, die Geburtsstunde der christlichen Kirche, als die 3000 Menschen zum Glauben kamen. Die Botschaft des Evangeliums, Gottes Wort, hat also eine ins Herz durchdringende Wirkung, aber die Reaktion ist nicht absehbar. Es kann Buße bewirken, wie bei diesen 3000 Menschen. Es kann aber auch gegenteilig Ablehnung hervorrufen, so weit hin wie bis zu Mordgedanken bei diesen Hohepriestern. Und sicher habt ihr auch ähnliche Erfahrungen gemacht. Ihr erzählt das Evangelium, ihr erntet aber nur Ablehnung, immer und immer wieder. Und wieder seid ihr enttäuscht, vielleicht sogar frustriert. Auch wenn ihr frustriert seid, es ist gar nicht so ein schlechtes Zeichen, denn es bestätigt, dass ihr ein Feuer habt, in eurem Herzen habt, dass ihr das weitergeben wollt, was ihr selber in eurem Leben erfahren habt, die Wunder, die Gott in eurem Leben getan hat. Und Gott sieht unsere Bemühungen und unsere Freude, wenn sich jemand entscheidet, aber auch unsere Enttäuschungen, wenn jemand Gottes Wort ablehnt. Das zeigt, dass ihr im Glauben am Wachsen seid. Manchmal ist es ein langer Prozess bei einzelnen Menschen, bis Gottes Wort wirklich das Herz durchdringt und dieser sich bekehrt. Ich erlebe das in den U-Turn-Kursen immer wieder und wir können nur durch Gebet und das Verkündigen des Evangeliums Zeugen sein von dem, was wir im Alltag erleben. Gottes Geist zieht den Menschen zu Gott, aber der Mensch hat einen eigenen Willen. Wie er darauf reagieren wird oder will, können wir nicht beeinflussen, ist nicht unser Entscheid. In einem Kurs haben sich ja alle 5 Teilnehmer entschieden für Jesus Christus, Buße getan, sind umgekehrt. In einem anderen Kurs haben wir dermaßen viel Ablehnung erfahren. Es waren sehr anstrengende Abende. Keiner der 3 Personen hat sich bewusst für Jesus Christus entschieden. Ich habe auch von einer Statistik gehört. Ich weiß nicht, wie wahr sie ist. Eigentlich spielt es auch gar keine Rolle. Aber ich habe gehört, dass ein Mensch circa 10-mal das Evangelium hören muss, bevor er sich entscheidet. Und ob es jetzt 5-mal ist oder 10-mal, ist eigentlich gar keine Rolle. Es ist wichtig, dass er es hört. Und es kann ja sein, dass ihr die erste Person seid, die es erklärt und ihr erntet Ablehnung. Vielleicht die 5., vielleicht aber auch die 10., wer weiß es. Es gibt viele Möglichkeiten und ihr habt auch so einen Flyer am Kurs, auch gerade bei den Muslimen. Es wird nachher dann kurz etwas darüber erzählt bei den Ansagen. Aber das ist auch eine Möglichkeit. Der Mensch hat einen freien Willen und kann sich selber entscheiden, wie er auf das ins Herz durchdringende Wort reagieren will, entweder mit Annahme oder mit Ablehnung. Durch unsere Bekehrung haben wir die Gabe des Heiligen Geistes erhalten. Öffnet euch und übergebt Gott die Kontrolle, die Führung durch den Geist. Seid mutig und bleibt dran, euren Glauben nicht von den negativen Erfahrungen abhängig zu machen. Unsere Aufgabe ist es, die Botschaft zu verkünden, ganz Ilnau Ephretikon mit der Lehre zu erfüllen. Wir haben einen klaren Auftrag erhalten. In Matthäus 28, 19 heißt es ja, geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern, tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Der sogenannte Missionsbefehl oder eben mit einem Befehl befohlen, geht hin. Es gibt ja so viele verschiedene wichtige Berufe. Es gibt Konzernchefs, die Stellen generieren. Es gibt auch solche, die sie abschaffen, einverstanden. Es gibt Ärzte und Krankenpfleger, die uns gesund pflegen. Es gibt Landwirte, die uns versorgen. Es gibt Lehrer und Lehrerinnen, die unsere Kinder unterrichten. Dann höre ich auch immer wieder von Christen, und da zähle ich mich selber auch dazu, in meinem jungen Glaubensleben, da sagte ich, ich will eigentlich in den vollzeitlichen Dienst gehen. Und damit meinte ich, ich möchte angestellt sein in einer Freikirche oder so. Aber egal, jeder, egal welchen Beruf, das er ausübt, ist im vollzeitlichen Dienst. Wir haben nämlich alle denselben Job. Wir haben den Job des Gehins, des Gangos im Evangelium vielleicht. Okay. Nichts sollte uns daran hindern, auch nicht ein Verbot der Obrigkeit. Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Ja, Gott ruft uns auf, die Obrigkeit zu respektieren und sich ihnen zu fügen. Man soll auch nicht schlecht reden von den Obersten des Volkes, heißt es in Apostelgeschichte 23, Vers 5. Doch hier geht es nicht um irgendwelche Gesetze wie Straßenverkehrsgesetze oder Steuergesetze. Hier geht es um die Heilsbotschaft. Es geht darum, wo deine Nachbarn, deine Schüler, deine Freunde, deine Verwandten irgendwann einmal die Ewigkeit verbringen werden. Und es gibt einige Ausreden, warum nicht evangelisiert wird. Und ich schließe mich auch da nicht aus. Evangelisieren ist verboten. Was sollen die anderen Menschen von mir denken? Das könnte zu Problemen am Arbeitsplatz führen. Man muss Arbeit und Privates trennen. Ich habe gar keine Zeit. Andere Dinge haben Priorität. Ich bin so beschäftigt in diesem Verein und in jenem Verein. Ich kenne gar keine Nichtchristen. Vielleicht andere Ausreden. Ja, an vielen Arbeitsstellen ist es vielleicht verboten zu evangelisieren, Schulen, Krankenhäuser, auch in Gefängnissen. Ich erzähle euch etwas, was euch vielleicht erstaunt, die viele nicht von mir wussten. Bitte erschreckt auch nicht. Daniel hat in seiner letzten Predigt davon gesprochen und gefragt, wer war schon mal im Gefängnis? Und ich war schon mehrmals im Gefängnis. Aber nicht, weil ich etwas verbrochen hatte. Nein, ich war zusammen mit Stefanie und einer Gruppe anderen von einer Freikirche im Untersuchungsgefängnis Winterthur. Wir haben da die Botschaft weitergegeben. Wir haben evangelisiert, Gespräche geführt. Wir haben musiziert und wir haben zusammen mit ihnen Fondue gegessen, Käsefondue. Auch wir mussten uns unterordnen. Eigentlich dürfen ja nur die offiziellen Kirchenträger und Seelsorger in die Gefängnisse hineingehen. Aber wenn jemand einen Kurs absolviert und diesen besteht, dann kann man als Gruppe hinein. Das haben wir getan, wir haben die Gesetze befolgt, aber kaum waren wir drin, konnte uns niemand verbieten, von der frohen Botschaft zu verkündigen, zu reden. Ein Gefangener hat sich dann tatsächlich auch nach seiner Entlassung entschieden, und es gab ein Fest im Himmel. Es heißt ja, auch wenn sich nur einer entscheidet, gibt es ein Fest im Himmel. Den Preis, den Jesus für uns bezahlt hat, die Erlösung durch seinen Tod, haben wir angenommen, aus Gnade, unverdient. Gnade kommt von Grazie oder von Gratia, also gratis, unentgeltlich, kostenlos. Sind wir auch bereit, einen Preis zu zahlen, mit Konsequenzen zu rechnen, oder ist uns das zu teuer? Konsequenz für die Apostel war die Gefangennahme. Was bedeutet das für uns? Vielleicht werden wir als komische Käuze angeschaut, wenn wir in der Pause vom Glauben reden. Vielleicht meiden uns frühere Freunde, gehen uns aus dem Weg. Vielleicht verpatzen wir eine Lohnerhöhung oder eine Beförderung. Wie viel größer ist doch der Lohn, den wir eines Tages mal erhalten werden? Es geht ja wirklich darum, dass Seelen gerettet werden. Was muss passieren, damit die Lehre Ilnau Ephretikon erfüllt? Wie viel darf uns Jesus kosten? Wie viel ist er uns wert? Und wieso konnten die Apostel trotz Widerstand weitermachen? Woher nahmen sie diese Kraft? Woher hatten sie diese Leidenschaft, alles für Jesus zu geben? Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Gott hat uns einen Befehl befohlen und den müssten wir wirklich ausführen. Nämlich aus Gehorsam. Gehorsam kommt ja wie Gehorchen vom Wort hören. Und darin geht es auf eine Obrigkeit hören, auf Gott hören, seinen Willen tun. Jesus war auch gehorsam, nämlich für uns. Er ist den Weg ans Kreuz gegangen, er hat den Willen seines Vaters getan. Und wenn wir das verstehen, dann passiert was in unserer Stadt, nämlich Gottesfurcht. Ehrfurcht vor Gott überwindet Menschenfurcht. Denken wir an Hananias und Sapphira, als sie den Heiligen Geist belogen, starben sie umgehend und die Gemeinde wurde mit Ehrfurcht erfüllt. Ehrfurcht vor Gott überwindet Menschenfurcht. Und so oft haben wir Angst vor den Menschen und uns kümmert mehr, was denken die Menschen über mich, anstatt was denkt Gott über mich. Wir passen uns den Menschen an, indem diese sagen, Glaube ist Privatsache oder komme ja nicht mit diesem Jesus als alleinigen Weg oder seid doch etwas toleranter. Wir passen uns den Menschen, dem Mainstream an. Man muss den Menschen mehr gehorchen als Gott, scheint unsere Devise zu sein. Dabei, was haben wir zu verlieren? Eben, vielleicht ein paar Kontakte, ein paar Freunde, aber effektiv, was haben wir zu verlieren? Gar nichts. Ich nehme das Beispiel nochmals von Stefan aus der ersten Predigt auf. Ihr mögt euch vielleicht erinnern, er spielte da den Hampelmann auf dieser Brücke vor dem Abgrund. Er sah diesen Abgrund und er war der Hampelmann und wollte die anderen warnen, die den Abgrund nicht sehen und einfach drauf losfahren und vielleicht ins Meer fallen würden. Wir haben es erkannt, wir sind umgekehrt, wir sind stehen geblieben, wir sind nicht auf den Abgrund zu, die anderen nicht. Unsere Aufgabe ist es wirklich, Menschen zur Umkehr zu bringen. Wir sind ja schon erlöst. Das Blut von dem, der ans Holz gehängt wurde, hat uns gereinigt. Wir haben das ewige Leben, die ewige Gemeinschaft, den Frieden mit Gott. Und das kann uns nichts und niemand wegnehmen. Und diese Botschaft müssen wir weitergeben. An dieser Stelle möchte ich auch nochmals auf den Utah-Glaubenskurs aufmerksam machen. Ihr habt auch so einen Flyer bei euch auf dem Stuhl. Nehmt diese mit, ist eine sehr gute Möglichkeit, den Glauben kirchenfremden Menschen weiterzugeben. Ich weiß, er findet erst im September statt, aber ihr könnt jetzt schon für eure VIPs beten. Braucht ihn nicht unbedingt als Flieger, sondern gebt ihn wirklich weiter euren Nachbarn, euren Freunden, betet für sie. Vielleicht seid ihr die erste Person, die sie einlädt, ich weiß es nicht. Vielleicht seid ihr aber die neunte Person und die Frau, der Mann meldet sich an und der U-Turn-Kurs kann in dem Sinn die zehnte Person sein. Alle sind genau gleich wichtig. Wir sind Zeugen von diesen Dingen und der Heilige Geist, den Gott denen gegeben hat, die ihm gehorchen. Auch hier wieder der Gehorsam. Das ist nämlich der erste Gehorsamsschritt. Umkehr, Buße tun, Jesus in seinem Leben aufnehmen, ihm die Führung, das Kommando übergeben, das will Gott von uns. Er will Versöhnung, ewige Gemeinschaft mit uns und durch diesen Glaubensschritt kommt der Heilige Geist in unser Leben. Dann passieren die nächsten Dinge, die nächsten Schritte. Durch Gehorsam komme ich zu einem geisterfüllten Leben. Durch Gehorsam komme ich dazu, immer mehr von diesem geisterfüllten Leben auch zu erfahren. Das gibt uns weiter Mut und Kraft und Ausdauer, dran zu bleiben. Doch die Frage ist, bin ich bereit, 100%ig diesem Gott zu vertrauen und dem Heiligen Geist die Führung zu übergeben. Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen, spornte die Apostel an. Und Gottes Geist, der Heilige Geist, gab ihnen die Kraft dazu und auch uns. Zum Schluss der Verhandlung kam Gamaliel, das hat ihn sehr beeindruckt, was sie gesagt hatten. Gamaliel war ein Pharisäer, er war weise und riet, die Apostel freizulassen. Denn wenn ihre Predigten Menschenwerk sind, dann wird das eh zugrunde gerichtet werden. Aber wenn es doch von Gott kommt, dann kann man es gar nicht zugrunde richten. Die Apostel wurden zwar geschlagen, ertrugen aber diese auferlegten Leiden mit Freude und Würde, für Jesus Schmach gelitten zu haben. Und sie hörte nicht auf, jeden Tag im Tempel und in den Häusern zu lehren und Jesus Christus als den Heiland und Erlöser zu verkündigen. Ertragen auch wir die Konsequenzen mit Freude und Schmach? Was es den Aposteln unmöglich macht, nicht von dem zu reden, was sie gesehen haben, sollte auch uns anspornen, auch wenn wir vielleicht Schmach erleiden oder als komische Käuze angeschaut werden. Aber ich muss zugeben, mir geht das genauso wie vielleicht vielen von euch und ich muss mir die Worte von Paulus immer wieder unter die Nase reiben. In Römer 1,16 sagt er, ich schäme mich des Evangeliums nicht, ist es doch Gottes Kraft zum Heil jedem Glaubenden. Ich darf hier eine Geschichte weitergeben von Stefan Dwensing. Seine Frau hatte vor ungefähr 10 Tagen Geburtstag. Die hatten eingeladen zu sich nach Hause. Ungefähr 30 Personen waren da, einige Ungläubige. Stefan war eine dieser 5 Personen, die sich in diesem U-Turn-Kurs entschieden haben, vor ungefähr 4-5 Jahren. Vor dem Essen nahm er dann allen Mut zusammen. Er stand auf und er betete. Das brauchte sicher viel Mut. Bei den einen haben komisch geschaut, aber viel wichtiger, es führte zu Gesprächen nachher. Ich schäme mich des Evangeliums nicht, ist es doch Gottes Kraft zum Heil jedem Glaubenden. Wir haben zwar Jesus, seinen Tod und seine Auferstehung nicht gesehen, wir haben aber sein Wort, die Schrift, die Bibel und wir haben den Heiligen Geist, der uns zur Buße, zur Umkehr geführt hat. Die Bibel ist nachweislich nicht gefälscht und ist die Wahrheit. Das dürfen wir weitergeben. Wir haben bei der Bekehrung einen Stellvertreter erhalten, den Heiligen Geist, der in uns wohnt. Das ist Gottes Kraft. William MacDonald, das war ein berühmter Bibellehrer, im Jahr 2007 ist er gestorben. Er sagte einmal, mit dem Heiligen Geist erfüllt zu sein, heißt, dass der Heilige Geist seinen Willen im Leben eines Christen ungetrübt erfüllen kann und dass der Gläubige deshalb den Plan, den Gott mit ihm hat, während dieser Zeit erfüllt. Setzen wir diejenigen Gaben, die uns der Heilige Geist gegeben hat, ein, um die Botschaft weiterzugeben. Der Heilige Geist gibt uns die Kraft und die Fähigkeit, Zeugen zu sein in Jerusalem, in Ephretikon, in ganz Judäa, in Ilnau, in Samarien, in Bisikon und bis ans Ende der Welt, in Ottikon und selbst in den entferntesten Gegenden der Erde, seit letztem Jahr gehört Kyburg nun auch dazu. Ja? Gehorchen wir Gott mehr als den Menschen? Somit bin ich am Schluss der Predigt. Ich möchte gerne noch beten. Danach werden wir ein Lied hören. Und vielleicht auch noch Zeit für 1 bis 2 Zeugnisse. Ja, himmlischer Vater, wir wollen dir einfach vielmal Danke sagen, ja, dass wir dich erkennen, dass du Gottes Wille da hast und ans Kreuz gegangen bist, dass du für uns gestorben bist. Danke dir vielmal, dass wir das haben dürfen erleben. Und wir bitten dich, dass du uns führst durch deinen Geist, dass du uns den Mut und die Kraft auch möglichst schenken, Herr. Dass wir deinen Willen auch tun können und die Botschaft weiter verbreiten in unserer Gemeinde, in unserer politischen Gemeinde. Wir bitten dich um Kraft und Mut. Ich bitte dich auch um Mut zum Einladen an Glaubensgrundkurs, an U-Turn-Kurs, auch die anderen Gefäße, die wir haben für die Flüchtlinge, für die Asylanten. Möchtest du auch da weitere Menschen dazufügen? Danke dir vielmals. Amen.